Wir sind in der Apostelgeschichte, Kapitel 6. Die Apostelgeschichte ist ja von Lukas, und Lukas erzählt uns die Geschichte am Anfang, die Geschichte der Gemeinde. Wir haben vieles Schöne, vieles, was uns begeistert, gelesen und gesehen, und wir haben auch vieles gesehen, was uns sicherlich Sorge macht und auch erschrocken hat. Zum Beispiel bei Ananias und Sapphira. Und wir werden auch heute Abend sehen, dass Gott wirkt und führt und segnet, trotzdem, dass unsere Gesinnung nicht unbedingt immer so ist, wie sie sein sollte in der Gemeinde. Und darüber sollten wir nicht erschrocken sein, denn wo Menschen zusammenkommen, gibt es Probleme. Und da wir keiner von uns vollkommen ist, wenn einer meint, er sei vollkommen, er sollte sich melden und wir werden für ihn beten. Ja, wir machen das nicht wie bei Stephanus. Wir werden dich nicht steinigen, aber wir werden für dich beten. Wir sehen ein bisschen heute Abend die Mathematik der Gemeinde. In diesen Tagen, aber als die Zahl der Jünger zunahm, Multiplikation. Wir haben gesehen in Kapitel 2, wie Geschwister täglich hinzugefügt wurden. Das ist, ich benutze die englische Worte übersetzt, Addition, Addition. In Kapitel 5 wurden Ananias und Sapphira weggenommen, das ist Subtraktion. Du kannst gut lachen. In Kapitel 6 sehen wir, wie die Gemeinde sich multipliziert und wie Ältesten bzw. Diakone dazu addiert wurden. Und wir sehen auch, wie Spaltungen, Division, wie Spaltungen stehen. Und wie gesagt, darüber sollten wir nie erschrocken sein. Wir sollen da nicht naiv sein. Wo Menschen zusammenkommen, gibt es Probleme. Und es werden neue dazugefügt, die sich freuen, aber später sich ärgern und anfangen zu murren, wie einige unter den Juden. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren. Gott segnet und das Volk murrt. Da haben wir gesehen, ja, interessanterweise, bei Mose und das Volk Israel war es auch so. Ne? Gott tut ein Wunder, 3 Tage danach sind sie schon am Murren. Ne? Murren ist etwas, was verwöhnte Kinder tun, oder? Wer eine große Familie hat, weiß, wie kleine Kinder sich verhalten. Mama, der hat gekriegt, ich aber nicht. Und sein Geschenk hat 45 Euro gekostet, meins hat nur 32 gekostet. Und Murren entsteht immer in Unzufriedenheit. Wir sollen dankbar sein, alle Zeit in allen Dingen. Aber hier werden Geschwister beschenkt, das sehen wir gleich. Dennoch sind sie unzufrieden. Wir sind unzufrieden, wir murren, wenn wir meinen, dass wir auf irgendeine Weise benachteiligt sind. Wir fühlen uns, es ist subjektiv, wir fühlen uns benachteiligt. Interessant ist es eigentlich, dass gerade in unserer Sozialstadt viele Menschen murren. Und wenn sie wirklich mal konfrontiert werden mit der Not, ist es oft so, dass sie aufhören. Ein Besuch in Indien würde ein Sozialempfänger gut tun. Dann der Sozialempfänger, und das ist nichts gegen Sozialempfänger, ich war auch mal in bestimmten Phasen, kurze Phasen meines Lebens, Sozialempfänger. Es ist eine Situation, in der wir landen können. Für kurze Zeit hoffentlich nur. Aber ich habe das oft erlebt, dass die Konfrontation mit der Not von anderen oft eine Hilfe ist für Menschen, die undankbar sind. Unser Sozialstaat erzeugt eigentlich oft Undankbarkeit, wo der Mensch etwas bekommt fürs Nichtstun. Eigentlich sollten wir dafür dankbar sein und nicht sagen, wir haben weniger als die anderen, sondern, Mann, ich habe keine Arbeit, ich bin in großer Not. Die anderen schmeißen alle zusammen und helfen mir aus. Ich will dafür dankbar sein, auch wenn es weniger ist als der Geschäftsmann, der neben mir lebt. Aber je länger und je mehr wir etwas für nichts bekommen, je undankbarer wir werden im Herzen als Menschen. Das ist so. Wir sind wie kleine Kinder. Wir haben auch ein starkes Konkurrenzbewusstsein, Angst, dass wir zu kurz kommen. Es ist eigentlich unsere Ich-Bezogenheit, die eigentlich Zentrum des Problems sind. Du fühlst dich ja benachteiligt oder ich fühle mich benachteiligt, wir fühlen uns benachteiligt, weil das Ich im Zentrum ist. Wir messen uns an andere. In dem Moment stehe ich im Mittelpunkt, ich bin Maßstab dann. Wenn wir aber reif sind und geistlich denken und der andere im Mittelpunkt steht, ist eine Form von Selbstlosigkeit. Eigentlich ist es immer eine Hilfe, wenn ich wenig habe, etwas von dem wenig, was ich habe, weiterzugeben. Das hilft wahnsinnig, dadurch komme ich raus. Wenn ich mich andere erbarme und andere im Mittelpunkt stelle, trotz meiner Not, erlebe ich seine Fürsorge und komme aus diesem Teufelskreis heraus. Und hier ist es auch ein soziales Problem. Es ist eine Konkurrenz zwischen Konkurrenzdenken, Neid, Missgunst, zwischen den hebräischen Witwen und deren Verwandten und den griechischen Witwen. Sind sehr wahrscheinlich beide Juden. Die eine ist eine Gruppe von Juden, die sich die griechische Kultur geöffnet hat und leben anders als die hebräische. Und von der Kirchengeschichte ist eigentlich klar, dass die Hebräischen, die sich mehr an der jüdischen Kultur gehalten haben, nicht so weltlich waren wie die jüdische Familien oder Menschen, die sich der griechischen Kultur angepasst hatten. Sie hatten sich ein Stück der Welt angepasst. Es waren also zwei Klicken und die einen waren neidisch auf den anderen. Es entstand ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei den täglichen Versorgungen. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und wohl voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Der Übergang zwischen Älteste und Diakon und wer Älteste war und was Älteste ganz praktisch damals bedeutete, ist eigentlich schwer. Es ist auch heute schwer. In einer Gemeinde ist es ein bisschen anders als eine andere. In manchen Gemeinden sind die Ältesten die Pastoren und die Diakone sind eher wie Ältesten. Wiederum in anderen Gemeinden ist es so, dass die Diakonen nicht so eine geistliche Verantwortung haben wie in anderen Gemeinden, sondern eher für den praktischen Bereich zuständig sind, wie hier. Ist eigentlich hier in der Situation nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Ältesten die Not gesehen haben, die haben gesehen, wie da mittendrin in dieser Erweckung Satan versuchte, über Bevorteilung, Benachteiligung Probleme zu erzeugen in der Gemeinde. Über das Materielle, Unzufriedenheit, Klickenbildung. Und sie haben gesehen, sie müssen nicht nur geistlich handeln, sondern sie müssen auch praktisch handeln und Ordnung schaffen. Und aus diesem Grund haben sie Männer gesucht, die sie entlasten können. Es ist eine ähnliche Situation wie bei Mose, wo sein Schwiegerpapa ihm sagte, du schaffst doch nicht alles zu richten. Du kannst dich doch nicht um alles kümmern. Du musst Verantwortung abgeben. So haben die gesehen. Die Gemeinde ist so gewachsen, dass wir, oder die Gemeinden sind so gewachsen, dass wir Brüder brauchen, die uns zur Seite stellen in einen praktischen Dienst. Und das Interessante ist aber, dass sie voll des Heiligen Geistes sein müssen. Das ist die Bedingung. Die Maßstäbe, die sie nun anlegen sollen in ihren Dienst, müssen geistlich sein, nicht säkular. Sie müssen biblisch und geistgesteuert und geistinspiriert sein. Anders kriegen die keine Ruhe hier. Davon sind die Aposteln überzeugt. Andererseits wissen sie, dass sie das nicht loslassen dürfen, was sie bereits schon tun, um sich um andere Dinge zu erkundigen. Warum? Sie werden abgelenkt in dem Moment vom Wesentlichen. First things come first. Egal, wie groß die Not ist, egal, wie stark die Spannungen sind. Also da persönliche Gespräche unter den Geschwistern zur Klärung der Probleme haben sie nicht als Lösung gesehen. Sie haben gesagt, wir müssen im Gebet und im Wort bleiben und müssen andere geisterfüllte Männer die Aufgabe geben, sich um diese Probleme zu kümmern, die Situation zu prüfen. Also, hier darf die Gemeinde auch suchen, und das ist auch biblisch, das machen wir auch in der Gemeinde. Wir suchen alle zusammen nach Männern und auch Frauen für den Dienst in der Gemeinde. Die Ältesten am Ende segnen, aber suchen tun wir alle. Wir haben das auch so, dass wir kein Mensch berufen in der Gemeinde, der auf irgendeine Weise von seinem Zeugnis her nicht so lebt, wie die Bibel es von ihm verlangt. Und dazu gehört die ganze Gemeinde. Es ist wie bei einer Ehe. Das hängt aus im Ordnungsamt. Und wenn die Sache nicht in Ordnung ist und jemand es merkt, meldet er sich beim Ordnungsamt, ja, der ist ja schon verheiratet, wie soll er denn nun jetzt nochmal heiraten? Oder er ist ein Mörder und seine Frau weiß das nicht, oder egal was. Eine Berufung wird immer bestätigt von der Gemeinde. Aber hier sehen wir eigentlich ziemlich deutlich, dass es zuerst ein Suchen ist. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eure Mitte, die einen guten Ruf haben und voll des Heiligen Geistes und in Weisheit sind, die wir bestellen wollen. Also, die Ältesten behalten sich das Recht, es zu vollziehen oder aber auch nicht, und das ist klar im Text. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Das Wort ist wie eine Landkarte, ist wie ein Stadtplan, und wenn wir uns da nicht dran halten, dann landen wir in die Irre. Es muss geistlich ausgelegt werden, wie wir gesehen haben am letzten und vorletzten Sonntag. Es muss inspiriert sein, das Wort. Es muss vom Geist Gottes deutlich gemacht werden, wie es zu verstehen ist in der Situation. Und da kann man auch oft eine andere Meinung sein. Aus diesem Grund gibt es auch öfters Probleme in der Gemeinde, auch wegen der Auslegung des Wortes Gottes. Aber sie lassen nicht los, egal wie groß das Problem ist, weil die große Gefahr ist eigentlich, dass die Gemeinde sich spaltet hier an diesem Punkt, bleiben die Ältesten im Gebet und im Wort. Ich kann mich erinnern an eine Situation vor einigen Jahren, als ich ein junger Mann, der aus Chile kam, er heißt, glaube ich, Julio. Und ich kannte ihn einige Jahre, er war zur Reha im Haus der Gnade, als es noch Haus der Gnade hieß. Und er war dann irgendwann Jahre später, so ganz traurige Geschichte, ein junger Mann an AIDS gestorben. Und ich müsste ihn beerdigen. Es war für mich eigentlich sehr schwer. Ich kannte ihn persönlich, hatte eigentlich eine gute Beziehung zu ihm über Jahre. Und es ist mir sehr schwer gefallen. Und ich hörte lediglich über entfernte Verwandten, die eingereist waren, wo die Beerdigung stattfinden sollte. Und das war mir eigentlich nicht ganz klar. Ich hatte gehört, das ist in Langenhagen, aber sie haben versucht, mir zu erklären, waren aber nicht aus Hannover und ihre Erklärungen waren nicht genug. So habe ich herausbekommen, wer beerdigt, welche Beerdigungsinstitut, und habe da angerufen. Und die Dame am Telefon ging davon aus, dass ich Langenhagen ganz gut kannte, und meinte zu mir, ja, da und da, da müssen Sie da lang fahren und da müssen Sie links abbiegen und da ist der Friedhof auf der rechten Seite, gegenüber sind große Wohnhäuser, Dreiteilig. Ich dachte, ja, doch, das kenne ich. Das ist gut. Sei alles klar. Ich finde das schon. Und dann bin ich dann Gott sei Dank früh morgens hingefahren, habe mir etwas Zeit genommen, es war auch Winter, damit ich noch im Auto ein bisschen lesen konnte, bin ich hingefahren, habe mich hingesetzt und da vergeht die Zeit, dass es dann 9:55 gewesen, es war immer noch keiner da. Ich dachte, das darf doch nicht wahr sein, das ist unmöglich. Ne? Ich fragte hier, das einzige Friedhof hier, ne? Also da muss ich ja richtig sein, da muss irgendwie mit der Uhrzeit was nicht stimmen. Versuchte dann über Handy die Dame nochmal anzurufen und sie war aber nicht zu erreichen so früh morgens, und dann ziehe ich meinen Stadtplan raus und gucke Friedhöfe in Langenhagen und finde noch einen anderen, der etwa 4 Kilometer entfernt war. Gucke nach einem Namen tatsächlich. Ich saß am falschen Ort. Ich hatte es von Hören sagen. Ich hatte es angenommen, habe gemeint, ich bin richtig und war vollkommen falsch. Wenn ich nur einen Stadtplan genommen hätte, reingeguckt hätte, wäre es mir nicht passieren. Das kann nur so schnell passieren. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal passiert ist, dass ihr meint, ihr seid richtig, seid überzeugt und denkt und seid frustriert und werdet sogar zornig noch und flucht noch andere Menschen und wer ist denn alles nun schuld geworden? Wen haben wir nun alles verflucht in der kurzen Zeit? Ne? Und wir selber, oder? Kennt ihr das? Deswegen bleiben die am Wort. Damit die ganze Gemeinde, die Verantwortung ist groß, nicht in die Irre geht. Paulus schreibt, betet für uns. Wir, die wir das Wort Gottes verkündigen, den Stadtplan auslegen, Entscheidungen treffen müssen, die richtungsweisend sind für die Gemeinde, die uns mit theologischen Dingen auseinandersetzen müssen. Entscheidungen, die die Gemeinde betreffen, die auch materiell eine große Bedeutung haben. Wir brauchen Gebet. Ihr müsst für uns beten, wir müssen selber beten und ihr müsst für uns beten. Das ist alles oft nicht so einfach, wie einer vielleicht denkt. Das Wort Gottes begeistert uns, gerade in der Verkündigung sind wir oft begeistert. Und in der Begeisterung bekommt man manchmal ein falsches Bild von, wie schwer das ist für uns in Entscheidung. Entscheidungen, die Menschen ja betreffen. Es hat nichts mit Maschinen zu tun oder auch mit Geld, sondern mit Menschenleben. Und Gott sagt uns, dass wir seine Schafe sind, die Schafe seine Weide. Ihr gehört uns nicht, ihr gehört Gott und wir gehen um mit Gottes Eigentum und das ist so wichtig. Auch beim Rat, in der Seelsorge, euer Rat an Schwestern und Brüdern. Ihr könnt sie in eine Irre schicken. Oder wenn ihr euer Bibel richtig kennt und Gott vertraut, dass der Geist Gottes euch inspiriert, könnt ihr ihnen helfen, dass sie den Weg finden aus ihren Problemen heraus. Also, das ist unheimlich wichtig, dass wir im Wort bleiben. Wenn wir im Wort nicht bleiben als Gemeinde, gehen wir in die Irre. Und hier haben wir es in zwei Versen zweimal. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Gemeinde. Sie fanden das gut. Viele Gemeindemitglieder heutzutage oder in vielen Gemeinden finden Menschen das nicht gut, wenn man beim Wort bleibt. Das Wort ist zu hart. Das können wir ja nicht hören. Das tun wir uns nicht rein. Wir suchen uns eine andere Gemeinde, die das Wort ein bisschen verwässern. Aber hier ist eine Entscheidung, die getroffen wird in einer reife Gemeinde, Geschwistern, die eigentlich das Wort hören wollen. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia. Einige kennen wir, eine dieser Männer, andere sind uns nicht so bekannt. Sie waren alle damals sicherlich nicht so sehr bekannt. Ne? Also Stephanus und Philippus, das sagt uns was. Prochorus und Nikolaus nicht unbedingt. Stephanus haben wir ja schon gelesen, sie waren alle. Er war also so aus, ein Mann, der voll des Heiligen Geistes war. Und was tut dieser Stephanus, der auch später hier in der Apostelgeschichte erwähnt wird? Er tut einen ganz einfachen, schlichten Dienst am Anfang. Er ist treu in kleinen Dingen. Er verachtet die kleinen Dinge nicht. Es gibt eine Bibelstelle, die ja nicht immer meiner Ansicht nach sehr gut übersetzt wird. Braucht das nicht aufzuschlagen, könnt ihr euch notieren, Zacharia 4,10. Verachtet nicht den Tag der kleinen Dinge. Wenn wir in einer Situation sind, achten wir Dinge als groß und wichtig und andere Dinge als klein und unwichtig und nichtig. Und die kleinen, unwichtigen Dinge frustrieren uns oft. Wir fragen uns, was soll der ganze Quatsch? Wenn ich aber zurückschaue, muss ich sagen, dass die kleinen Dinge, die Dinge, die ich als klein geachtet habe in meinem Leben, unheimlich wichtig waren. Waren vielleicht auch mit die wichtigsten Dinge meines Lebens. Dinge, die für mich am Klotz am Bein waren, die haben mich gestört und geärgert und frustriert. Dinge, die ich auch nicht mehr hören konnte, die haben mein Leben im Positiven so geprägt und mir geholfen und sind mir so zum Segen geworden. Verachte nicht diese kleinen Dinge. Es fängt ja alles im Kleinen. Gott vertraut uns kleine Dinge an und später dann Dinge, die größer sind. Stephanus fängt im Kleinen an und er wächst eigentlich sehr schnell. Das werden wir sehen in diesem Text und auch später in den kommenden Kapiteln. Und er wächst, weil er diese Dinge nicht verachtet, diese Aufgaben nicht verachtet und nicht als nichtig achtet. Was macht der Bruder? Ach, ich glaube, der pinselt oder irgendwas oder... Ja, das ist der, der irgendwie die Brötchen besorgt oder ja, sie wäscht die Handtücher, glaube ich, ja. Ja, ist nicht so ein wichtiges Glied, aber, ne? Ja, bei Stephanus fing es auch so an. Er hat aber geduldig gedient und gewartet und was dabei rauskommt, werden wir sehen. Das ist der Stephanus, der Philippus, man hört nur zweimal was von ihm hier und dann in Kapitel 21. Er ist ein treuer Diener und wird später ein ziemlich bekannter Evangelist. Er hatte 4 Töchter und alle 4 Töchter waren Prophetinnen. Die hatten eine prophetische Gabe, der Philippus. Dann gibt es der Prochurus. Prochurus hören wir eigentlich gar nichts mehr im Neuen Testament, soweit ich weiß von ihm. Aber die Kirchengeschichte erzählt uns, dass er Johannes Sekretär war, seine rechte Hand. Ein wichtiger Mann und nachdem, er steht auch den Johannes zur Seite, wo es sehr schwer war. Für Johannes bis zum Tod hin. Später wird er zum Pastor einer unheimlich großen Gemeinde. Er stirbt aber, wie viele andere der Jünger damals, er wird zum Märtyrer, der Prochurus, mehr weiß man nicht über ihn. Dann gibt es den Nikolas hier, ich habe nur ein paar rausgepickt. Kirchengeschichte erzählt uns auch etwas. Man vermutet, dass das derselbe Nikolaus ist, der indirekt erwähnt in der Offenbarung. Es gibt doch diese Nikolaiter, oder? Und die Nikolaiter haben wir auch in den letzten Tagen gesehen, im Fernsehen und überall. Die Nikolaiter ist eine Sekte, die eigentlich damals, ganz am Anfang der Gemeinde, hier mal ein Mann, der mittendrin war, der ausgewählt wird als ein Diakon, ein Mann, wo die Ältesten meinen, es ist ein Mann voll des Heiligen Geistes. Wir wissen es nun nicht genau, es gibt aber auch kein Beweis für dem, was die Geschichte so erzählt, dass es derselbe ist. Es ist nicht biblisch fundiert, aber viele Ausleger, Bibellehrer gehen davon aus, dass es tatsächlich dieser Nikolas, der erwählt wurde und eingesegnet wurde von den Aposteln, später eine Sekte gründet. der Nikolaiter. Und ihr braucht es nicht aufschlagen, in Kapitel 2 und dann wieder, ich glaube in 4 oder 5, hören wir über die Nikolaiter. Das ist eine Sekte von Priestern. Also sie waren alle Priester oder mehr. Einer war größer und heiliger als der andere. Die hatten ein Pontifax und meinten, dass sie einander heilig sprechen dürften. Paulus schreibt und sagt, es gibt einige, die jetzt in unserer Mitte sind. Und obwohl ihr das noch nicht wisst, wenn ich einmal weg bin, werden sie sich im Mittelpunkt drängen und versuchen, euch zu verführen. Deswegen sagen ja die Aposteln, wir ziehen uns zurück und beten. Die beten auch, bevor sie diese Männer die Hände auflegen. Und wenn ich unsere Geschichte sehe, und diejenigen, die ihr lange in der Gemeinde seid, wisst ihr, wie oft wir viel zu schnell Hände aufgelegt haben. Das ist unheimlich wichtig, dass man guckt, betet und wartet und betet. Und Paulus schreibt das an Timotheus, das warte, nehm dir Zeit, mach das nicht zu schnell mit Hände auflegen. Auch wenn ihr meint, ihr hättet keine Zeit, und das ist der Teufel, setzt uns ja immer unter Druck, ihr müsst was machen. Wie oft haben wir es erlebt? Ich kann es mindestens in die 25, 27 Jahre, die ich hier in der Gemeinde bin, mindestens dreimal, wo wir als Ältesten bedrängt wurden von der Gemeinde. Die Situation ist chaotisch, ihr müsst handeln, ihr müsst etwas tun. Und wir haben uns von der Gemeinde bedrängen lassen und falsche Entscheidungen getroffen, weil wir uns nicht genug Zeit gelassen haben. Bevor das Volk Israel geführt wird, heraus in der Wüste, sagt Gott, ich will euch führen, ich will für euch streiten, damit ihr zur Ruhe kommt. Wir dürfen auch mittendrin in heftigen Situationen, dürfen nicht nur, sondern wir müssen ganz ruhig bleiben. Auch wenn wir keine Zeit haben, wenn wir unruhig waren, werden, ist Gott ruhig. Und er will, dass wir ruhig bleiben. Das ist, wie gesagt, wie vorhin gesagt, der Grund, warum ihr für uns beten müsstet. Weil wir nicht besser wissen von uns aus als ihr. Kein bisschen. Gott muss mit uns reden und Gott muss es bestätigen. Vers 6. Diese Männer stellten sie vor der Apostel. Die beteten. Seht ihr das? Die haben Männer gefunden zusammen. Die Aposteln segnen nicht, sondern sie beten zuerst. Und ich bin davon überzeugt, obwohl das hier alles nur ein Satz ist. Und auch im Fall von Stephanus, die ganze Entwicklung erscheint unheimlich schnell. Und sie ist sicherlich schnell gewesen, aber nicht so schnell, wie es erscheint, weil es nur ein kurzes Kapitel ist und wir gehen vom einen Vers, hier gibt es Zeitspannen dazwischen. Diese Männer stellten sie vor der Apostel, die Apostel haben gesehen, haben es wahrgenommen, die haben dann gebetet. Und dann, als es von Gott bestätigt wurde, legten sie die Hände auf und segneten sie. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Multiplikation. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Hier haben wir die Geschichte des Diakones, der kleine Diakon. Und jetzt kommt der kleine Diakon vor dem Hohen Rat. Die Welt meint, er ist klein. Aber die Probleme, die dieser kleine Christ erzeugt, sind so ungeheuerlich groß, obwohl er klein und unbekannt ist, dass der Hohe Rat sich mit ihm beschäftigen muss. Das ist heftig, ne? In den Augen der Menschen, diese Welt, ist es nur ein kleiner Puppe-Ästen, das. Irgendein Spinner, wahrscheinlich ein Fischer. Oder irgendwo, die waren ja alle Penner oder Fischer, diese Jünger. Stephanus aber voll Gnade und Kraft tat Wunder. Seht ihr, wie dieser Mann gewachsen ist, weil er im Kleinen, im Geringen treu bleibt? Tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Da standen einige auch von der Synagogen, der Libertiner und der Kyrener und der Alexandriner und einige von denen aus Sizilien und der Provinz Asien, das war wahrscheinlich schon die Mafia damals, und stritten mit Stephanus. Also die haben sich alle zusammengetan. Eine ganze Menge wichtige Männer. Und er kommt von Hohen Rat, dieser kleine Popel, Stephanus. Doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Treu im Kleinen, treu im Dienst. Er ist gereift, er ist weise geworden, er ist so weise, dass alle schlaue Männer in der Stadt nicht gegen ihn ankommen. Da stifteten sie einige Männer an, die sprachen, wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und gegen Gott. Und sie brachten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, traten herzu und ergriffen ihn und führten ihn vor den Hohen Rat und stellten falsche Zeugen auf, die sprachen, dieser Mensch hört nicht auf zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Auf der einen Seite wird die Gemeinde so gesegnet, es wächst, es geschehen Wunder, es wird prophezeit. Menschen bekehren sich wahrscheinlich täglich immer noch zu Hunderte, so dass sie mit der Explosion gar nicht fertig werden, menschlich gesehen. Zu gleicher Zeit werden sie aber angegriffen, angefochten. Wir haben neulich hier, erst vor, glaube ich, 2 Tage haben wir gehört, dass unser Angebot für unser Gebäude, beziehungsweise unser ist es noch nicht gut angekommen ist. Unser türkischer Freund hat das als eine Beleidigung empfunden, der jetzige Besitzer, und hat gesagt, jetzt kostet es nicht mehr 850, sondern 1,3 Millionen. Das ist eine ähnliche Reaktion wie hier, oder? Wer sind wir, ne? Mit unseren paar Kröten? Wir haben doch nichts. Machen ein kleines Angebot, das klingt lächerlich. Es provoziert sogar, es ist erniedrigend, was wir da machen. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus von Nazareth wird diese Städte zerstören und die Ordnung ändern und die Ordnungen ändern, die uns Mose gegeben hat. Und alle, die im Rat saßen, blickten auf ihn und sahen ein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Die Gegenwart Gottes war so stark in seinem Leben. Schönheit kommt vom Innen her. Der hat solch eine Ausstrahlung gehabt. Ich glaube nicht, dass er äußerlich wie ein Engel ausgesehen hat, mit Gewissheit nicht wie ein Engel ausgesehen, aber die Ausstrahlung war so stark. Menschen sind nicht schön, weil sie äußerlich schön sind, sondern Menschen sind schön, weil sie innerlich schön sind. Ich habe viele schöne Menschen gesehen, Männer und Frauen, die mich imponiert haben, äußerlich. In dem Moment, wo sie ihren Mund aufgemacht haben, war alles vorbei. Und es waren viele Menschen, die ich gedacht habe, der sieht ja komisch aus, dieser kleine Dicker. Ne? Irgendwie ist er behindert. Und habe mit denen Zeit verbracht und habe mich oft gefragt, Mann, ist das Mensch oder Engel? Es ist mir wirklich so ergangen mit Menschen. Schönheit ist etwas, was innen drin... Jesus ist regelrecht geplagt und verfolgt von Hunderten, Tausenden von Menschen, die um das See Genezareth gedackelt sind, ihm hinterher. Sie haben so viel auf sich genommen, weil er wie, weiß es nicht, Michael Jackson ausgesehen hat? Nee, also vielleicht kein guter Beispiel, ne? Oder wie, wen mögt ihr, junge Frauen? Richard Gere. Nein, überhaupt nicht. Der hatte solch eine Anziehungskraft, solche Schönheit kommt von ihm. Das müsst ihr euch sagen, gerade als Mädchen, wenn ihr in den Spiegel, macht euch keine Sorgen, vielleicht bist du zu dünn, vielleicht ist deine Nase zu lang, vielleicht sind deine Haare zu dünn, vielleicht gefallen dir deine Schultern nicht, sie sind zu klein. Und wir denken doch alle, wenn ich nur anders aussehen könnte, oder? Also Bilder meiner eigenen Person, die sehe ich überhaupt nicht gern, muss ich sagen. Neulich habe ich eine Karte gekriegt zum Geburtstag und da war ein Bild dran. Da stand ich im Bild so mittendrin, so klein. Also das Bild war normal groß und ich war etwa so groß wie, ja, ich würde sagen so 4 Millimeter groß. Und es war bei einer Taufe, Jemand hatte mich erwischt nach der Taufe. Hinterm Baum beim Umziehen. Peinlich. Man, gut, dass es nur so klein war. Aber ich denke, wie siehst du denn aus? Unmöglich. Und du sitzt da vorne, Sonntag für Sonntag, und die Leute laufen nicht weg. Es geht dir doch auch so, oder? Wir sind doch keine, auch vielleicht so, ja, es gibt manche, die meinen wirklich, dass sie schön sind. Es gibt welche, ist auch eine Form der Bildung, Einbildung, ne? Aber eigentlich, die meisten von uns sind unsicher, wenn es zum Äußeren kommt. Oder man darf unsere Stimme hören oder so. Ich habe Probleme. Kassetten, die höre ich nicht. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Kassette von mir gehört. Ich glaube, wenn ich es täte, hätte ich mehr Hemmung, als ich jetzt schon habe. Aber hier sagt uns das Wort Gottes, dass er Geist, sagt uns das Wort Gottes, der Geist Gottes so stark in seinem Leben war, dass er aussah wie ein Engel, machte ihn rein, stark, freimutig. Alles, wonach wir uns eigentlich sehnen, die sind innere Werte, oder? Ein bekannter Evangelist, sein Name ist Spurgeon, kennt ihr alle, ne? Ein geistlicher Mann, ein feiner Mann. Und das ist jetzt nicht zur Ermutigung von einigen Geschwistern, die gerne von der Zigarette frei werden wollen oder sollten. Spurgeon war ein Raucher, Zigarren hat er geraucht, wie Churchill, wie ein Schornstein, ganz schlimm. Und er mochte auch, soweit ich weiß, das, was im Winter warm macht, was aus Schottland kommt. Ein Schlückchen Whisky hat er auch gern getrunken. Soweit ich weiß, war auch nicht schöner als Luther. Und Luther war, wer weiß, nicht schön, oder? Im Film sieht er ganz gut aus, aber die Bilder, die wir uns sehen, der hat einen Kopf wie einen Kasten, ne? Aber Spurgeon hat gesagt, wenn du über die Liebe und Güte Gottes sprichst, dann sollte dein Angesicht strahlen. Wenn du aber über den Teufel sprichst, wie schrecklich und böse er ist, genügt dein normales Gesicht. Wir brauchen Gott, der uns innerlich verändert, der das tut, was er in Stephan tat und viele andere der Männer, die wir heute Nachmittag, und das ist auch für die Frauen, jung und älter. Liebe kennt keine Grenzen, Liebe ist unvergänglich. Die Liebe überwindet den Hass. Das Licht ist stärker als die Finsternis. Dein Geist in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wenn wir deinen Geist haben, so werden wir herrlich werden, weil dein Geist dich in uns verherrlicht. Wir bitten dich, Herr, dass du uns führst und bewahrst als Gemeinde, dass diejenigen, die Verantwortung haben, im Gebet und im Wort bleiben. Wenn wir es nicht tun, so bitten wir dich, dass du uns vergibst, dennoch Gnade schenkst und bewahrst. Wir bitten dich für Diakonen und Diakonissen, für unsere Frauen, unsere Schwestern in der Gemeinde, die Verantwortung haben, Verantwortung tragen, dass du sie segnest, ihnen auch Weisheit gibst in Entscheidungen, die sie treffen müssen. Wir bitten dich, Jesus, für Jung und Alt hier in dieser Gemeinde, dass du uns hilfst, dass wir nicht verführt werden zu murren, dass du uns frei machst von Selbstsucht, dass du uns frei machst von unserem Ich, dass wir andere sehen, Jesus, in der Woche, in der Schule, dass wir ein Zeugnis sind, bei der Arbeit, Zeugnis der Selbstlosigkeit, dass wir da nicht mitmachen mit diesen Missgunst und Neid, das uns ständig umgibt, dieses Negative, dieses Ätzende, Zerstörende. Da, wo ein Mensch sich selbst erhebt und im Mittelpunkt stellt, sondern schenkt, dass wir wirklich ein Vorbild sind, wir und unsere Kinder, Herr, der Selbstlosigkeit, der Hingabe und Liebe, dass wir andere in den Mittelpunkt stellen. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, als Gemeinde ganz ruhig zu bleiben, in dem Bewusstsein, dass du uns führen willst, auch wenn der Teufel tobt und versucht, Unruhe zu stiften. Wir danken dir, dass es zum normalen Gemeindeleben gehört, dass es nicht ein Fehler ist oder dass es nicht aus dem Grund ist, dass wir irgendwas falsch machen. Nein, das ist normal, dass Probleme da sind. Und wir bitten dich, dass wir sie überwinden in Liebe und in Geduld miteinander, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns bewahrst vor Situationen wie bei Ananias und Sapphira, Herr. Bitten dich, dass wir alle dich suchen vom ganzen Herzen, dass wir zulassen, dass du uns zur Ruhe bringst, dass wir wirklich in dir ruhig sind und auch bleiben, in dem Bewusstsein, dass du uns führen wirst, auch wenn es noch so tobt da draußen. Wenn unsere Hoffnung zerschmettert werden sollen, Jesus, so bleibst du unsere Hoffnung. Wir danken dir dafür. Du wirst uns führen und du wirst uns geben, was wir bedürfen, zur rechten Zeit. Herr, wir preisen dich und beten dich an. Amen.